Wer redet, ist nicht tot.
Es gab ja schon besorgte Nachfragen, ob es denn eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, galobanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, überhaupt noch geben sollte. Und ja, es gibt sie noch. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Mensch, ist das lange her. Ist das richtig lange her.
Das ist echt der Hammer. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe aufgehört zu zählen.
Dann warst du im Urlaub, dann war ich im Urlaub, dann warst, glaube ich, du schon wieder im Urlaub. Also irgendwie so eine komische, also wir haben halt keinen Termin gefunden.
Nee.
Ja, Mai. Also 1. Mai war die letzte Sendung.
Ja, Mai kann sein, weil da habe ich ja nämlich die Werbetrommel für diese Erlanger Lesung geschlagen.
Hat's genutzt?
Nö. Es war wirklich, also weißt du, nachdem ich so großmäulig dort erzählt habe, dass Vrind-Leute kommen werden und am Ende da 12 Leute saßen, war das jetzt nicht so geil. Also doch, es war eine schöne Lesung. Es war wirklich toll, aber wir hatten echt Pech mit dem Wetter. Also wer gekommen ist, sind wirklich die Vrind-Leute. Vielen Dank dafür, weil wenn die sich nämlich nur auf ihr Erlanger Publikum beschränkt hätten, dann säßen da 4 Leute.
Ich wollte gerade schon anfangen, irgendwie Publikumsbeschimpfung zu machen, weil keiner gekommen ist. Und natürlich ist es der Job des Publikums, zu kommen.
Nee. Doch. Okay, also die Vrind-Heizhörer, die waren zahlreich vorhanden. Jetzt nicht so zahlreich wie zum Beispiel in Gernsheim, wo recht viele gekommen sind, aber trotzdem. Das war schon in Ordnung. Aber ich möchte jetzt nicht so viel über diese Lesungen, die vergangen sind, erzählen, sondern schon mal
ankündigen. Über die nächsten.
Ja, ohne Scheiß. Ich bin total begeistert, dass mir jetzt ständig was angeboten wird. Und im November, da treibt es mich in eine Ecke Deutschlands, wo ich echt noch nie gewesen. Und ich bin total gespannt. Und zwar Greifswald und Stralsund.
Schön. Stralsund, bitte.
Also, hoher Norden. Ich freue mich sehr.
Wenn du in Stralsund bist und sagst, hallo Stralsund. Gehen alle nach Hause. Die mögen
also
das.
Also Stralsund. Ja, ich wollte dich auch fragen, wie man das betont. Also Stralsund. Okay. Da bin ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube am 21. und 22. November. Das ist nacheinander. Also man kann dann zu 2 Lesungen kommen, wenn man möchte. Ich lese nämlich aus 2 verschiedenen Büchern an diesen 2 verschiedenen Abenden. Und das liegt ja quasi beieinander. Das ist ja da so eine Art Ruhrgebiet, wo halt die Städte halt so. Was denn?
Ja, nur die Fischbrötchen sind leichter zu kriegen.
Ja. Ja, und dann ist gerade eine Lesung in Diskussion. Und da sage ich wieder Kultverdacht, wie bei Ratingen West. Und zwar Stuttgart-Stammheim.
Terrorlesung mit Alexandra Tobor. Genau. Geil.
Und das ist noch Zukunftsmusik, ja, aber ich werde hier Updates geben, ob das jetzt wirklich was wird oder nicht, ist noch nicht gesagt, aber wäre cool, wenn.
Ja, da kannst du dann auch, wenn, dann kannst du auch Forderungen aufstellen, wenn die nicht erfüllt werden, entleibst du dich selbst.
Boah, geil, auf der Bühne.
So in guter popkultureller Tradition, genau.
Ja.
Dann kommt noch Sartre vorbei, nee, war gar nicht Sartre, wer ist vorbeigekommen bei denen? Welcher Franzose war das? Das war nicht Sartre, oder?
Boah, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht mehr. Im Zweiten, dann kommt halt Sartre vorbei.
Ja.
So, Greifswald und Stralsund, wann ist denn das?
Ja, sag ich ja, am 21. und 22. Ach so. November. Und am 8. bin ich in der Nähe von Bielefeld. In Leopoldshöhe.
In Leopoldshöhe.
Genau.
Ja, es wird langsam mal Zeit, dass du wieder Bücher schreibst, frische Bücher, oder?
Ohne Scheiße, ich schäme mich so. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich schäme, mit so 7, 8 Jahre alten Büchern durch die Republik zu touren. Ich wäre auch schon lieber mit was Neuem unterwegs, aber das Leben erlaubt es nicht.
Ja, und das Publikum will es ja so, ne? Also sonst würden
ja, sie wollen es ja so. Ja. Die sollen mal schön ausbleiben, dann schreibe ich auch wieder was.
Ihr habt es gehört, Hörerschaft, geht nicht. zu den Lesungen. Aber Greifswald und Stralsund finde ich gut. Schöne Gegend. Also finde ich echt eine der schöneren Ecken Deutschlands.
Ich weiß jetzt nicht, wie es da im November ist. Es ist natürlich schade, dass man dann die Ostsee nicht nutzen kann. So bademäßig, romantikmäßig. Andererseits, es ist ja, Greifswald ist ja der Ort, wo Caspar David Friedrich gelebt und hat und tätig war. Und der hat ja ganz oft diese Klosterruine Eldena gemalt. Durchaus auch in nebligen, düsterem Wetter. Und das war nicht ohne Reiz.
Nebliges, düsteres Wetter ist nicht ohne Reiz. So, kommen wir zu den Fragen, ne? Bevor wir uns jetzt hier mit privat geprägt. Ihr wart auch in Irland, oder?
Ja, aber mag ich nicht erzählen jetzt.
Na gut. Dann kommen wir zu den Fragen, weil Alexandra nichts Privates erzählen möchte. Warum denn nicht?
Muss ich das jetzt beantworten? Nein.
Natürlich musst du das nicht beantworten, aber ein Versuch war es wert, oder?
Ich finde es einfach nicht interessant. Ich finde es nicht interessant, für die gesamte Hörerschaft über meinen Urlaub zu labern.
Na gut. Die Hörerschaft ist anderer Meinung. Lukas schreibt, jedes Mal nach einem terroristischen Anschlag überschlagen sich die Medien mit einem Dauerfeuer an Meldungen und Sondersendungen. Meines Erachtens ist das eine Dauerwerbesendung für die Terroristen. Es nutzt weder den Opfern noch den Angehörigen und schürt nur Angst und Hass. Wäre es nicht schlauer, wenn sich die Medien darauf einigen würden, nicht über solche Ereignisse zu berichten? Meines Wissens nach gibt es doch solch ein Abkommen, wenn es um Suizid geht.
Ja, das wäre in der Tat schlauer.
Ja. In der Tat wäre das schlauer und es gibt auch kein solches Abkommen, wenn es um Suizid geht, sondern sowas Ähnliches wie eine Selbstverpflichtung der Branche, an die sich dann auch trotzdem nicht immer jeder hält.
Ja.
Das ist das eigentliche Problem. Also wir haben halt freie Medien, das ist auch gut so, also die Freiheit der Berichterstattung. Das heißt, letztendlich ist jedes Medium selbst dafür verantwortlich, was es verbreitet und was es nicht verbreitet und wie es das verbreitet. Und selbst wenn sich jetzt alle seriösen Medien darauf verständigen würden, sowas nicht mehr zu machen. Man könnte ja auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel, also man kann ja kleiner anfangen, zum Beispiel Terroristen keinen Namen mehr zu geben. Das ist ja so eine Möglichkeit, was ja auch die Premierministerin ist es, glaube ich, von Neuseeland gemacht hat, nach diesem Christchurch-Attentat, wo sie gesagt hat, ich werde diesen Namen nicht aussprechen. Dieser Typ kriegt von mir nichts, noch nicht mal seinen Namen. Könnte man machen. Eventuell hilft das ja was gegen so eine, ja, den Ruhm und ja, das Nachwirken, was solche Leute vielleicht haben. Aber selbst das funktioniert ja schon nicht. Also selbst da, wo der Name nicht geschrieben wird, wird spätestens die Bild-Zeitung, irgendein Axel Springer-Medium, wird es mit Sicherheit publizieren. Und selbst wenn du sagst, wir berichten nicht mehr über diese Terroranschläge so groß und auf der ersten Seite und ja, Kampagnen oder wellenartig, spätestens der Axel Springer-Verlag wird es tun. Selbst wenn alle anderen seriösen Zeitungen das nicht machen. Es wäre eine tolle Idee, aber das wird leider nicht funktionieren.
Ja, das ist wirklich nicht mehr schön, was für Auswirkungen das auch hat. Also ich meine, wegen so einer kleinen Terrormeldung kann der Tourismus in einer Region komplett einbrechen. Ja. Man fügt vielen Leuten großen Schaden damit zu. Und dabei ist es ja nicht so, dass in einem bayerischen Kaff nicht auch mal ein Verrückter mit einem Messer durch die Gegend laufen kann. Ja,
ja, das passiert ja ständig. Also ist halt ständig.
Aber, ja, das passiert halt ständig, ohne dass es dann gleich heißt, Deutschland ist kein sicheres Land mehr. Ja,
genau. Ja.
Und weißt du, eine Bekannte von mir, die ist auch letztens nach Polen gefahren und da wird ja nonstop über terroristische Anschläge berichtet, um halt zu zeigen, wie verlottert dieses Europa ist, dass sie die Flüchtlinge halt nicht draußen halten kann. Und diese Bekannte wollte eine Freundin von sich besuchen in Polen. Und diese Freundin hat ja das Treffen abgesagt, mit der Begründung, dass sie Angst hat vor Bakterien aus Deutschland, die von Flüchtlingen gebracht wurden, die dann ihre Tochter gefährden könnten.
Wahnsinn.
Weißt du, da packst du dir doch an den Kopf.
Was ist denn das für eine Bildungsmisere dann da? Ist das, ich dachte, Polen wäre, obwohl so Leute gibt's bei uns bestimmt auch, ne?
Es ist nicht Bildungsmisere, es ist einfach einseitige Berichterstattung. Die haben alle eine total nebulöse, also die haben gar keine Vorstellung so aus der Erfahrung, wie das bei uns so ist mit den Flüchtlingen. Und die wollen das auch immer wissen, so wenn man aus Deutschland kommt, so wie ist denn das, ja? Und die hören dann halt von mir zumindest keine Katastrophenberichte und sind dann fast schon so ein bisschen enttäuscht.
Ja. Es gibt ja auch keine Katastrophe zu berichten, ja.
Ja.
Mr. B fragt, wovor habt ihr Angst? Vor ukrainischen Bazillen, die über die Flüchtlinge und Polen hier nach Deutschland kommen. Davor habe ich Angst.
Ja, das ist echt ein hartes Stück. Ich habe, weißt du, bevor ich Angst habe, ich habe Angst, viral zu gehen. Ich finde, das ist so die schlimmste Sache, die einem passieren kann. Stell dir mal vor, du sitzt so abends am Computer, schreibst irgendeinen Scheiß in Facebook rein und am Ende, weißt du, am nächsten Tag endest du so als Clickbait-Artikel auf Yahoo.de. Dann steht da so, diese Mats rührt Hunderttausende zu Tode, nicht zu Tode, zu Tränen. Mhm. Ja?
Rührt zu und Tode, finde ich immer gut.
So, diese Mats rührt Tausende zu Tränen. So, und dann wird dir irgendein Buchvertrag angeboten und du bist unter Druck. Du musst das Buch jetzt schreiben, weil du bist wichtig, weil du auf Facebook irgendwas geschrieben hast, was irgendwie geil war und was geteilt wurde in Social Media. Und du denkst,
du musst den Impuls mitnehmen.
Ja, du musst das mitnehmen. Vor allem bist du von dieser Aufmerksamkeit so aufgegeilt, dass du nicht mehr weißt, was du machst. Du verlierst deinen Willen. Ja. Du wirst nur noch hin und her geschleudert von der Aufmerksamkeitswelle, die dich erfasst hat. Und keine Ahnung, wo du landest. Also das ist, ich finde, das ist eine der größten Gefahren unserer Zeit, viral zu gehen.
Ja.
Und ich bin froh, dass mir das wahrscheinlich nie passieren wird, weil ich einfach keine viralen Sachen produziere.
Na, du weißt es ja vorher nicht, ne?
Ja, weißt du halt nicht, aber man muss schon irgendwie mainstreamfähig sein, um sowas zu schaffen, oder? Man muss vielleicht polarisieren oder.
Ja, schon irgendwie. Also einfach nur einen guten Witz zu erzählen dürfte nicht reichen. Nee.
Ja, eben.
Ja, es muss schon kontrovers sein, es muss knallen. Ja. Aber davor hätte ich gar keine Angst. Also, weil das würde ich, glaube ich, ganz gut ausgeblendet kriegen. Also, weil da kann ja jeder kommen und sagen, du musst jetzt ein Buch schreiben, weil du so witzig bist. Ich würde es halt nicht machen, weil ich schon mal am Buch gescheitert bin. Ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist ja schon ganz praktisch. Ich hätte vor ganz anderen Sachen. Also, ich habe Angst vor Krankheit. So. Das ist tatsächlich, ich möchte nicht krank werden. Vor allen Dingen möchte ich keine Krankheit haben, die mich in irgendeiner Form mein Leben nicht mehr so leben lässt, wie ich es jetzt leben kann, also künstlicher Darmausgang oder so, weißt du, solche Sachen. Das stelle ich mir echt ganz, ganz schlimm vor. Das ist wirklich das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe. Sonst, naja, was so die Angst in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus, die man immer hat, ne, so dass die Konsummöglichkeiten eingeschränkt werden, weil man nicht mehr genug Geld verdient und so.
Ernsthaft? Angst? Das war meine Hoffnung.
Das war ewig meine größte Angst, die mich getrieben hat, sondergleichen. Das legt sich seit ein paar Jahren allerdings auch. Und wenn ich mir dann auch noch überlege, dass wir sowieso unseren Konsum einschränken müssen demnächst, weil das mit dem Klima, das hört jetzt nicht mehr auf, ist es wahrscheinlich auch egal, ja.
Ist Konsum deine Identität?
Lange gewesen, ja. Also Identitätsersatz zumindest, ja. Naja, aber das ist tatsächlich, hat sich das ein bisschen gelegt. Ganz witzig. Eventuell auch, weil ich mit den richtigen Leuten rumhänge. Nächste Frage kommt von, ach schon wieder Mr. B. Welches Instrument würdet ihr gerne beherrschen?
Ach. Die Harfe. Ich würde gerne die Harfe beherrschen. Entweder so eine ganz große Konzertharfe oder eine kleine keltische Harfe. Und Cello. Wenn es um den Klang geht, dann auf jeden Fall Cello.
Ja, Cello ist geil. Posaune.
Echt?
Ja, Posaune finde ich geil.
Blasinstrumente, ne?
Ja, finde ich eh geil, Blasinstrumente.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Aufpassen, ne?
Das macht doch keinen Spaß.
Nee? Wieso? Wieso nicht? Harfe macht keinen Spaß. Harfe ist doch total.
Ich bin sehr feingliedrig und so. Ich habe eine Feinmotorik. Also meine Finger sind sehr. Ich kann viel mit meinen Fingern machen. Ich kann gut zeichnen. Ich kann schön schreiben und ich kann zupfen. Ja, ich habe Zupfinstrumente gespielt und deswegen finde ich die Harfe toll. Also für mich jetzt.
Nee. Sieht super aus, irgendwie klingt auch irgendwie ganz nett, hat dann so nach 2 Minuten ist es dann immer so ein bisschen so, danke, genug Sternenstaub. Also das ist irgendwie ja, nee, ja, ich finde Blasinstrumente ganz geil.
Du hast schon recht, also die Harfe ist tatsächlich, die kann man sich nicht länger reinziehen als, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so.
Und sonst halt natürlich Klavier, ne? Klavier spielen, morgen aufwachen und Klavier spielen können, das muss der Hammer sein.
Es ist gar nicht so geil. Ich habe ja mal Klavier gespielt als Kind. Mhm. War so eine kleine Klaviermaus. Also in dem Sinne, dass ich, wenn ich in Polen geblieben wäre, heute wahrscheinlich Konzertpianistin wäre. Oh. Davon bin ich überzeugt. Weil irgendwie alle in unserer Familie Musiker sind, die dort geblieben sind. Und ich habe es dann aufgehört und dann habe ich es wieder gelernt. Und das war immer so ein Traum von mir, wieder einzusteigen in das Klavierspiel, weil es muss ja so geil sein. Man denkt immer, das Spielen ist genauso geil wie das Zuhören. Ja. Aber das ist es gar nicht. Mist. Also zumindest mir ging es so. Ich habe dann ewig lange irgendwelche Amelie-Stücke da geübt und so. Ja, und es macht halt Spaß, aber es ist wirklich nicht so geil, wie man sich das vorstellt.
Amelie-Stücke?
Ja, so von Jan Tiersen, diese ganzen Klimpersachen. Aus Amelie.
Ach, aus dem
und
Film.
Aus okay. Goodbye Lenin und so.
Okay, verstehe.
Weißt du, es ist so diese melancholische Sentimentalitätsmusik, ja. Die auch die in echt vielen Filmen mittlerweile.
Ja, aber ich habe halt trotzdem immer dieses romantische Bild davon, so ich laufe halt so rum, so mir ist ein bisschen langweilig oder was weiß ich. Ich komme so in eine Bar oder im Hotel und da steht so ein Flügel und ich denke mir, ach komm, was soll's? Setz mich dran und fang an zu spielen, so, ne? Und alle finden's geil.
Das ist ja auch das.
Das ist dann schon wieder so ein applaudiert mir, huldigt mir, ne? So.
Ja, und das Beste ist, die Leute finden dich überhaupt nicht geil.
Genau so geil.
Also, ohne Scheiß jetzt. Ich meine, kennst du so diese traurigen Gestalten in solchen Resort-Hotels? Die so in diesem Empfangsraum abends vor der Kantine oder vor dem Restaurant da rumklimpern, die will doch keiner hören.
Nee, die also natürlich die, nicht. Aber die
an
Geilen.
Denen geht man vorbei, ohne mit der Schulter zu zucken oder auch so Straßenmusikanten in der Fußgängerzone, die da rumklampfen, die will doch keiner hören.
Nee, darum steigen sie dann auch irgendwann in die S-Bahn ein, weil da musste sie hören.
Ja, genau.
Ja, ach nee, dann vielleicht doch lieber Posaune. Dann stelle ich mich halt mit der Posaune in die Hotellobby. Frage von Gwen. Leopold von Sacher-Masoch vergötterte seine Venus im Pelz. Wenn Gwen das sagt, wird das wohl so sein.
Das ist so, glaube mir.
Leopold von Sacher-Masoch vergötterte seine Venus im Pelz. Heute, nach Jahrzehnten der Anti-Pelz-Bewegungen, ist Pelz kein präsenter Fetisch mehr. Ja, bei leider. Polanskis Inszenierung dieses Klassikers ist mir die Doppeldeutigkeit des Begehrens ihres Pelzes erst richtig bewusst geworden. Meine Frage, liegt das nur daran, dass Pelz lange aus der Mode und moralisch fragwürdig ist oder vielleicht auch daran, dass Intimbehaarung bei Frauen einfach nicht mehr die Norm ist?
Das ist eine sehr spannende Frage.
You lost me at Leopold, also dem ersten Wort, das ich vorgelesen habe.
Aber also gut. Wie jetzt? Leopold von Sacher-Masoch, das ist der Typ, auf den sich die Sadomaso-Bewegung bezieht.
Ach guck, ja, wusste ich nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mit der Sadomaso-Bewegung irgendwie recht wenig anzufangen
weiß. Okay, also Sadomaso-Fetisch, das ist ja alles so in einer großen Schublade. Und der Pelz ist ein klassischer Fetisch, so ähnlich wie der Frauenschuh mit Absatz. Wie, wusstest du das nicht?
Nee, überhaupt nicht. Pelz ist für mich wirklich die olle, hochtopierte Charlottenburgerin mit dieser komischen, beschissenen Goldbrille mit den Intarsien und Kringelchen. Und die hat dann so einen Pelz an, wo du immer nur denkst, ja, stimmt, Pelz macht fett.
Okay, und kennst du nicht das Lied Venus in Furs von...
Nein. Ist mir wie komplett... Bitte? Du machst mir gerade ein neues Universum. Ich bin gespannt.
Jesus Christ. Okay, also Pelz ist ein klassischer Fetisch. Mhm. Und er behauptet jetzt, also der Fragesteller in...
Die Fragestellerin, Gwen.
Nein, so rede ich nicht. Nein, ich rede nicht so. Wie? Der Fragesteller.
Wie, der Fragesteller? Ist so eine Frau, Gwen?
Ist es Gwen?
Gwen ist ein Frauenname, meiner.
Scheiße, muss ich Stellerin sagen.
Ja, natürlich.
Okay, gut. Also, die Fragenstellerin, die hat festgestellt, dass das Pelz gar kein Fetisch mehr ist. Oder dass es halt abgenommen hat. Ich glaube nicht, dass das als Fetisch verschwunden ist, weil Fetische sind ja immer da. So, manchmal haben sie eine große Followerschaft und manchmal halt nicht. Aber dass das aus der Welt ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die Pelz als Fetisch haben. Aber es mag tatsächlich sein, dass das ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil es ja nicht mehr schick ist, Pelz zu tragen. Und ich sag dir, ich finde das so schade, aus so ganz egoistischen Beweggründen. Ich war letztens bei meiner Oma und die hat gesagt, ja, hier, wühl mal in meinen Schränken, kannst ja alles rausnehmen, was du willst. So, und dann fand ich ungefähr drei Füchse, so zum weißt du, zum Umschnallen.
So Schals.
So. Ja, ja, so Schals, genau, wo du halt so, du hast halt so einen Fuchsschwanz und also im Grunde ist das Fuchsmaul erstmal und dieses Maul hat so eine Klappe unten drunter, sodass man den Fuchsschwanz im Fuchs dann ins Maul stecken kann. Und dann hängen da halt unten so Pfoten runter. Mhm. Die dengeln da so.
Ja, schön.
So, und ich habe mich erstmal total erschrocken, weil der Fuchs, der hat so Glasaugen, die auch noch voll schielen. Also ich habe richtig, richtig mich erschrocken. Und dann habe ich mir das Ding aber umgelegt. Boah, war das ein Gefühl.
Ah, das Bild. Herrlich.
Ich kam mir selten so geil vor. Das war so cool. Ich habe gedacht, wenn ich das dürfte, wenn das nicht moralisch verwerflich wäre, ich würde jeden Tag so aus dem Haus gehen.
Wieso ist denn das moralisch verwerflich? Ich persönlich finde, sieht halt scheiße aus.
Ein armes Tier musste dafür sterben.
Ja, aber es ist doch schon tot.
Ja, ich sah auch aus wie so eine Game of Thrones Tante, ja, aber es war geil. Und es hat auch noch so interessant gerochen.
Mhm. Nach totem Fuchs.
Also einerseits ist es natürlich total verwerflich und außerdem, das ist so, ich kam mir so gemein vor, weißt du, so herzlos.
Verwerflich.
Fuchs ist mein Lieblingstier. Ich liebe Füchse und du würdest dir auch keinen toten Hund um den Hals hängen. Aber
Obwohl,
denkbar so wäre es.
Oder direkt so ein Dalmatiner, um sie alle fertig zu machen. Ein Dalmatiner euch zu knechten. Nee, ich finde Pelz finde ich halt nicht schön. Also irgendwie ist nicht, eine andere Beziehung habe ich dazu nicht. Ist halt nicht schön. Und ich finde so diese moralische Verwerflichkeit von Pelz, hört erstmal auf, Kühe zu fressen. Dann können wir darüber reden, wie moralisch verwerflich das ist, irgendwie einen Pelz zu tragen. Ich weiß es nicht. Ich finde, Pelz zu moralisieren, finde ich bigott in einer Gesellschaft, die Massentierhaltung betreibt. Da habe ich ein echtes Problem mit. Ich finde es halt einfach nur,
Ich finde Pelz also halt total scheiße, einfach deswegen, weil für die Eitelkeit von Leuten Tiere sterben müssen. Wenn mir diese Optik so gut gefällt, warum kann es dann nicht ein Kunstpelz sein? Weißt du, das ist, was mich aufregt.
Es ist halt die Frage, ob das Material wirklich zu ersetzen ist. Ich würde es stark bezweifeln. Also in der Optik ja, aber vielleicht nicht im Komfortverhalten, also Temperaturausgleich, Tragekomfort, was es da alles so geben mag.
Ich sag mal so, ich würde niemandem vorwerfen, einen Pelz zu tragen, der in Sibirien lebt, ja? Oder in St. Petersburg oder so. Das sind Leute, die müssen Pelz auf dem Kopf haben und als Mantel und keine Ahnung was, einfach weil sie sonst erfrieren würden.
Ja.
Aber so in München oder so, diese ganzen Pelzmanteltrollers, ne. Das finde ich verwerflich.
Ich habe es halt leicht, wie gesagt. Ich finde, es sieht nicht aus. Also ich finde das wirklich nicht, also ich habe da ein ästhetisches Problem mit. Aber ein moralisches Problem habe ich damit überhaupt nicht.
Mhm.
Weil, also ich meine, was ist denn das anderes als unsere Eitelkeit, was wir mit der Massentierhaltung machen? Ist auch nichts anderes. Immer schön Steak essen. Gut, ist kein Mode-Ding, was du nach außen trägst, aber letztendlich. Naja. Karl aus Karlsruhe erinnert an die Frage, wie funktioniert gewaltfreie Kommunikation?
Oh Gott.
Ja, weiß ich immer noch nicht, du Arschloch.
Also diese gewaltfreie Kommunikation, das ist mir vor ein paar Monaten untergekommen. Meine Freundin mir erzählt hat, dass sie sich mit diesem Thema befasst und dann habe ich auch mal geschaut, was ist denn das eigentlich? Und als ich gesehen habe, was das ist, dachte ich nur, krass, das ist voll die kontraintuitive Art zu kommunizieren. Also zumindest für mich, das ist so eine Kommunikationsweise, die ich nie so gelernt habe und die sich einfach vollkommen aufgesetzt und falsch anfühlt. Und das ist, Du fragst halt immer, was steckt denn dahinter, wie jemand so denkt und du kommunizierst deine Bedürfnisse und erfragst die Bedürfnisse des anderen und keine Ahnung, ich bin halt so nicht erzogen worden und ich finde es auch wahnsinnig schwierig und wie gesagt künstlich, wenn man das nicht gewohnt ist, so zu reden. Zum Beispiel, ich habe das mal versucht und hat total fehlgeschlagen. Ich habe so eine komische Kundin in der Buchhandlung. Immer wenn die anruft, sagt die mir ganz schnell die ISBN-Nummern, aber nicht 9783, sondern 9873.
Es geht aus, wenn Leute die Telefonnummer 37. sagen.
Ja. Hallo, die muss doch verstehen, wenn ich das schnell runtertippen möchte, dann kann die mir nicht mit solchen Zeilendreher-Sachen kommen, wo ich in meinem Kopf komplett durcheinander gerate, ja?
Schlimm, ja.
So, und was ich sagen wollte war, du dumme Nuss, red mal gescheit. Aber das konnte ich ja nicht, machen, deswegen habe ich gesagt, sie verstehen, es ist mein Bedürfnis, ihre Bestellung so korrekt wie möglich zu erfassen und sie können mir helfen, ihr Bedürfnis zu erfüllen, indem sie mir die Zahlen so als Ziffern sagen, nacheinander folgend. Ja?
Daraufhin sie, willst du mich verarschen?
Ja, also die, nein, das hat sie mit Sicherheit hat sie das gedacht.
Ja.
Sie hat es mir dann so gesagt, wie ich es haben wollte, aber ich glaube, sie war ein bisschen pikiert. Und ich wiederum war beim Zahnarzt und nachdem ich da raus war, ruft mich jemand an. Ich gehe ans Telefon und dann ist das so die Zahnarzt, wie heißt sie da, die Empfangsdame und meint so, ja, Frau Tobor, uns geht es als Praxis natürlich auch darum, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und deswegen rufe ich an, damit sie einen Termin machen können für die nächste Kontrolle. Wir hatten ja gesagt, dass das ihr Bedürfnis ist, dass sie das gerne möchten, nicht wahr? Und ich habe echt gedacht, die will mich verarschen. Ich bin auf offener Straße, bin ich stehen geblieben. Meine Tasche ist runtergefallen. Was?
Super. Wir hatten ja ausgemacht, dass wir uns melden, wenn wir der Meinung sind, dass sie mal wieder vorbeikommen könnten. Wann hätten sie denn Zeit?
Ich weiß, was da los ist. Ich weiß, dass die ein Buch über gewaltfreie Kommunikation gelesen hat, ja.
Das
kann ich schon verstehen, aber es funktioniert nicht und das ist nicht die Norm und ich fühle mich einfach nur verarscht, wenn man so mit mir redet.
Ja.
Und außerdem finde ich so eine, oder auch so Herrschaftsfeier-Diskurs und solche Sachen. Ja, das sind ja ganz schöne Ideen, aber so etwas gibt es nicht. Es gibt keinen herrschaftsfreien Diskurs. Man kann zum Beispiel in einem Seminar nicht diskutieren und alle sind auf gleicher Ebene, auf der Augenhöhe. Es gibt zum Beispiel intellektuelle Unterschiede zwischen den Menschen und wenn ein Professor mit im Raum ist, dann hat er natürlich mehr Macht als die anderen. Und das sind, weißt du, das sind so Sachen, an die glaube ich einfach nicht.
Aber warum ist das denn dann so weit verbreitet? Ich meine, klar, du bist jetzt nicht das Maß aller Dinge. Kann ja sein, dass du der einzige Mensch auf der ganzen Welt bist, der nicht dran glaubt. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein Randphänomen wäre. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Ich habe es halt nur noch nie so ganz verstanden. Also weil ich habe halt auch kein Problem mit gewaltvoller Kommunikation, solange die nicht dazu da ist, sich wirklich... Also solange sie nicht dahin eskaliert, dass man sich die Köpfe einschlägt. Aber
Kommunikation muss funktionieren.
Ja.
Muss schön sein, effizient,
naja,
zum gewünschten schön. Ergebnis führen. Ja, schön muss es nicht immer sein.
Schön
und das ist
natürlich auch subjektive Kategorie, ne?
Ja.
Nennen wir es elegant.
Gelungen.
Elegant.
Elegant, effizient. Es ist toll, wenn beim Empfänger genau das ankommt, was ich vorher reingelegt habe. Und wenn es ist, dass ich sauwütend auf ihn bin, dann soll er das eben mitbekommen.
Ja.
Naja.
Gewaltvoll elegante Kommunikation. Einigen wir uns darauf. Ja, aber verstanden habe ich das tatsächlich immer noch nicht so ganz. Also, ja. Naja. Martin fragt, warum findet sich auf einigen Produktverpackungen im Barcode ein horizontaler Strich, der alle anderen Striche verbindet? Ja.
Ich habe das noch nie gesehen.
Och, das gibt's recht häufig. Das ist eine esoterische Verschwörungstheorie, die da zum Ausdruck kommt.
Wie jetzt?
Es gibt hinreichend Menschen, die der Meinung sind, dass vom Barcode, ich muss anders anfangen. Also du hast ja, es gibt ja Leute, die sind so dumm,
ach so,
dass
warte
sie glauben,
mal.
Die sind so dumm, dass sie glauben, dass man Wasser informieren könnte.
Ja.
Belebtes Wasser, Granderwasser, diese ganzen Sachen.
Du meinst mit Informationen anreichern, oder was?
Mit Informationen anreichern, genau. Das ist zum Beispiel, wenn man ihm klassische Musik vorspielt, dass das dann weicher würde, wenn man eine Friedenstaube auf ein Glas klebt, würde diese Information sich ins Wasser übertragen und das Wasser wäre dann friedlicher.
Ja.
Solches Zeug. Also wirklich Hanebüchen. Es gibt recht viele Menschen, die diesen Quatsch glauben. Ich habe schon häufiger in Hotels Nächte verbracht, die damit geworben haben, dass sie belebtes Wasser hätten, was ja viel besser sei als unbelebtes Wasser, das ja nur durch diese engen Rohre gepresst wird und so, ne? Ich mach das, I'm not making this shit up. So, und es gibt eben genug Leute, die sich einbilden, dass der Barcode eine, wie nennt man das? Was ist das Gegenteil von Wohlwollen? Eine bösartige, sag ich mal.
Bösartige
Information sei.
Ja.
Es gibt noch eine andere Verschwörungstheorie, die sagt, das ist das Zeichen des Teufels.
Exakt,
das ist noch mal was
diese
anderes.
Kenne ich nämlich,
kann
hat mir
eine Freundin
aus meiner Klasse erzählt.
Genau, kann natürlich sein, dass sich das da irgendwie vermengt, weil die Esos, ne, ich sag ja immer, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist irgendwann auch bereit, jeglichen anderen Scheiß zu glauben. Das heißt, eventuell vermischt sich das. So, es gibt recht viele Leute, die glauben, dass dieser Strichcode, der auf dem Etikett, auf der Flasche ist, in der Lage ist, das Getränk in der Flasche auf negative Weise, also mit negativen Informationen anzureichern. Aber wenn man das horizontal durchstreichen würde, dann würden diese negativen Informationen egalisiert.
Okay,
und da findest du dann tatsächlich renommierte Brauereien. Ich glaube, wer war es denn? War es Lamsbräu, glaube ich, die diesen Quatsch mitgemacht haben. Es gibt mehrere Sachen, wenn du dann in den Laden gehst und dir insbesondere so Bio in der Bio-Ecke, Demeter, sowas, ne? Also da, wo sowieso schon sehr viel Pseudoreligion mit im Spiel ist, da findest du auch solche Aufkleber und solche Barcodes.
Ja, jetzt verstehe ich das, weil ich dachte nämlich, dass die, also die wurden von einzelnen Spinnern durchgestrichen, die an diese Theorie glauben.
Nein, nein.
Die wurden schon so gedruckt.
Das wird so ausgeliefert, ja, ja.
Oh, Jesus, okay. Ja. Verstehe. Krass.
Das ist echt krass, ne? So, eine Frage von Live. Der wüsste ganz gerne, ob diese sprachliche Eigenheit, die er entdeckt hat, einen Namen hat. Er meint, die Eigenheit, Wörter im Gespräch drastisch abzukürzen. Zum Beispiel sagen Leute Realitätstheorie, Astriden und dergleichen. Damals gab es auch schon immer schön der Parteifurzende, den Guido Westerwelle hat sich immer als Parteifurzen genannt. Phonetisch würde das schneller gehen als Relativitätstheorie und Asteroiden. Also Realitätstheorie und Astriden. Hat das einen Namen? Weißt du das?
Ich weiß nicht, ob es einen Namen hat. Ich kenne den Namen dafür nicht, aber das ist ein Phänomen, das durchaus auch im süddeutschen Raum sehr verbreitet ist, im Dialekt, dass man Wörter zusammenzieht und sie so kurz macht wie möglich. Also zum Beispiel statt gescheit sagst du gescheit, statt zusammen sagst du zamm, statt findest du sagst du finch.
Finze. Ja, also so, hast du ja überall eigentlich, ne, diese... Das ist wahrscheinlich, ist das tatsächlich ein Energie,
das ist
sowas energieeffizient.
Dialektales. Ja, ja, ganz
das ist eine
genau.
Energieeffizienz.
So ist es.
Ja, ja, ja. Finster hast du Ganze. Ja. Ja, ja. Energieeffizienz nennt man das. Der Martin will was übers Vorräteanlegen wissen. Was sammelt ihr halbwegs systematisch und einigermaßen beharrlich?
Was findest du da so witzig dran?
Systematisch und einigermaßen beharrlich. Das sind so Worte, die ich beim Sammeln nie, aber ich sammle auch praktisch nix.
Oh, okay.
Ich sammle
ja,
Scheiß.
Also, echt? So richtig?
Also, nichts,
mit Sammeleifer?
Ich sammle nichts Konkretes. Bei mir sammelt sich nur Zeugs an, weil ich halt im Grunde den größten Teil meines Erwachsenenlebens Konsum meine Identität war, wie wir das vorhin festgestellt haben.
Okay.
Das heißt, meine Wohnung ist viel zu voll mit Sachen, die ich nicht brauche, aber die ich gerne hab haben wollen und von denen ich mich jetzt nicht trennen kann, weil die sind ja noch gut. Kennst du nicht? Das ist ja noch gut. Wobei ich da halt tatsächlich angefangen habe.
Ich persönlich kenne das nicht, aber okay. Ich kenne diese Denkweise.
Ich bin gerade schön am Entrümpeln. Also es dauert lange bei mir, aber es wird. Ich habe jetzt von 4 Metern Regal 2,5 Meter leer gemacht und abgebaut. Und das fühlt sich schon sehr gut an hier im Raum. Ja.
Ja.
Aber ich sammle sonst tatsächlich nichts. Ich sammle nichts.
Ich sammle auch nichts.
Ja. Niemand sammelt was. Sammeln ist böse.
Für Loonies.
Genau. Matthias wüsste gerne, warum freut man sich über einen Blumenstrauß?
Ach, weil es total schön aussieht und weil es gut duftet.
Ja, weil es was Frisches ist, was Lebendiges. Ich finde das auch, also manchmal bringt meine Frau mir Blumen mit. Und da, ich freue mich jetzt mal wie ein kleines Kind da drauf. So, Blumen. Und stell die schön in die Küche. Und dann, die leuchten so vor sich hin und sind lebendig und sind schön. Und kommen vor allen Dingen auch aus der Natur. Ich glaube, dass am Ende, gibt ja immer diese Zurück-zur-Natur-Scherze, aber am Ende wollen wir ja alle irgendwie zurück zur Natur. Und am Ende ist selbst der eingefleischteste Großstädter irgendwie entspannter, wenn er draußen am See sitzt. Außer wenn dann die Käfer kommen, dann flippen die Großstädter immer aus.
Ja.
Hast du noch Autan? Ey, das sind drei Mücken. Ja, aber die zerstechen mich total. Es ist dann auch immer gleich so, Städter in der Natur haben auch immer gleich so Weltuntergangs-Dinger. Oh, schön. Der Jan fragt, klatscht ihr im Flugzeug nach der Landung?
Nee, ich schreie immer, wuh, das habe ich vom Schwulen gelernt.
Ernsthaft?
Ja, total geil.
Immer wenn der aufsetzt, machst du, wuh, oder wie?
Nee, immer wenn Leute klatschen, wenn sie klatschen, sage ich, wuh.
Ach so, ja, klar, um alleine um darauf aufmerksam zu machen, wie albern das ist. Aber nein, ich mach das nicht. Das ist doch, was ist denn das bitte für eine Botschaft? Das ist das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation. Ja? Hey, wuhu, super, wir hätten alle nicht gedacht, dass du deinen Laden wieder runterbringst hier, aber großartig gemacht, wirklich. Das ist doch nicht nett. Das ist irgendwie, nee, wir dachten, wir stürzen ab, weil eine Frau das Flugzeug fliegt. Hey!
Das ist echt krass, also, ja.
Wenn das Ding abstürzt, dann klatsche ich so Slow Clap.
Ja.
Na toll. Und nicht mal gratis Wässerchen. Nee, das mache ich nicht. Schon wieder Mr. B, der hat einen Output. Ich schenke euch einen dritten Arm. Noch so ein Output. Ich schenke euch einen dritten Arm. Wo an eurem Körper soll ich ihn platzieren? Wo macht er am meisten Sinn?
Es gibt ja diese Affen, Spider-Monkeys genannt. Die haben einen Schwanz, der ungefähr so lang ist wie ihre sehr langen Arme und Beine. Und das dient ihnen als fünftes Gliedmaß sozusagen, mit dem sie viel besser klettern können und sich auch festhalten können, während sie alle vier Pfoten frei haben für, weiß ich nicht, Bananen einsammeln oder so. Und ich glaube, am Arsch, also am Steiß, wäre kein schlechter Ort für einen dritten Arm.
Und wie fährst du dann Auto?
Oh, das ist...
Ja, wie klatschst du, also wie sitzt du dann in dem Flugzeug, wo du hinterher klatschst? Mit drei Händen, was auch ziemlich lustig gäbe. Klatsch.
Du hast natürlich recht, da muss man sich eine andere, da müsste man sich, ja, das kannst du nicht machen, da müssten ja alle diese Anatomie mitbringen, wenn du die Sitze verändern wolltest und so. Ja, das ist natürlich Mist.
Also so rechts noch einer wäre nicht schlecht, weil dann kannst du nämlich gleichzeitig den rechten Arm am Lenkrad halten und schalten mit rechts.
Ja, cool.
Rechte Hand am Lenkrad ist angenehmer als linke Hand am Lenkrad.
Ja, das ist gut.
Aber einen besseren Grund fällt mir jetzt auch nicht ein.
Oder auch zwei linke Arme. Wenn du zum Beispiel Gitarre spielst, dann kannst du mit zwei Armen Akkorde greifen. Also da kannst du voll die wilden Sachen greifen einfach.
Aha.
Cool.
Kann man Gitarre auch andersrum spielen? Also mit
ja, klar. Es gibt Linkshänder-Gitarren.
Na, können ja die Linkshänder-Gitarren, also die zwei Arme rechts haben, können ja dann Linkshänder-Gitarren spielen.
Und ja.
Die zwei Arme links haben, können halt gleichzeitig blinken und lenken, was jetzt irgendwie auch mit einem Arm geht, weil dieses Hebelchen ja lang genug ist.
Ja.
Ja. Oder gleich so vorne an der Stirn.
Ja, da siehst du aber schnell aus wie so eine hinduistische Gottheit.
Na, stimmt.
Aber macht ja nichts. Muss ja nichts Schlechtes sein.
Das ist halt nur ein bisschen blöd, wenn man dann so nebeneinander schläft und der eine dreht sich auf die Seite, kriegt halt der andere immer eins aufs Maul.
Ja.
Ist halt auch blöd. Ja.
Wir sollten Gott jeden Tag danken, dass wir nur zwei Arme haben.
Preiset den Herrn. Anna wüsste gerne, warum sind Matratzengeschäfte immer in Läden an Häuserecken zu finden?
Das ist krass, ne? Das stimmt.
Ja, das liegt an den Heizkosten. Weil die Eckgeschäfte haben so große Fensterfronten, dass die Heizkosten enorm hoch sind. Und wenn du jetzt einen Matratzenladen da aufmachst und praktisch die Fenster mit Matratzen vollstellst und innen drin alles mit Matratzen voll ist, hast du einen viel stärkeren Wärmespeicher, sodass du weniger Heizkosten hast.
Das ist ja mal eine Theorie.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil Eckgeschäfte immer sehr groß sind und so ein Matratzenladen viel Fläche braucht?
Also ich habe mir überlegt, so das Gute an so einem Eckding ist ja, man kann beidseitig ausstellen.
Ja.
Gell? Man kann von beiden Seiten die Auslage nutzen. Das ist bei solchen riesengroßen, sperrigen Sachen wie der Matratze natürlich praktisch, denn statt zwei zu zeigen, kannst du halt vier zeigen. Weiß nicht, vielleicht, also Häuserecken sind oft so schäbig und laut. wenn man da einen Café eröffnen wollte, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und deswegen geht das dann an die Leute, die halt Matratzenladen reinmachen wollen. Ich finde die auch so unangenehm. Also Matratzenläden sind wirklich ein Phänomen von ja. A bis Z. Das ist ja nicht nur, dass die immer in diesen Eckdingern sind, sondern auch diese Hässlichkeit, dass da immer dieses unangenehme Neonlicht herrscht und auch die Werbung, weißt du? Mhm. Dieses Billo-mäßige, plakative.
Irgendwie ist es sehr, also Matratzenläden sind ein sehr, sehr interessantes Biotop, also tatsächlich. Aber man braucht sie ja, weil man braucht ja gelegentlich eine Matratze.
Ja, aber wie oft denn bitteschön? So oft, wie es Matratzenläden gibt, könnte man meinen, das ist so eine Sache, die brauchst du täglich, so wie eine Apotheke oder so. Wie oft kaufst du dir denn eine Matratze? Also ich einmal in 10 Jahren vielleicht.
Ja, aber dann hast du so eine Stadt mit 4 Millionen Einwohnern. Jeder braucht alle 10 Jahre eine Matratze.
Ja, aber diese Matratzenläden, da gibt's 2 pro Stadtteil.
Ja, das stimmt.
Also das.
Und die gehören alle zu einer Kette. Vielleicht ist das auch der Trick. Ja, aber interessant. Wir wissen es nicht. Das kann die Vrindheit nicht leisten. Obwohl ihr ja genug Theorien von uns gekriegt habt. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Niklas meldet sich. War das Vermeiden von Spoilern schon in eurer Jugend ein Anliegen?
Keinesfalls, nein. Das, was einfach nur daran liegt, dass der Medienkonsum synchron war.
Ja.
Also da hat man halt Beverly Hills 90210 geschaut am Sonntagabend und am nächsten Montag hat man drüber gesprochen.
Jo.
Und was ich total krass finde, ist, dass, also ich mache ja viel mit Grundschulen, ich habe Kontakt zu Grundschülern und die kennen das Wort Spoilern alle.
Ja.
Die benutzen das auch ganz normal, so als Anglizismus. Spoilern halt, Spoiler nicht.
Mhm.
Finde ich sehr interessant.
Ja, wir haben das auch nicht gemacht. Also ich auch nicht. Also selbst bei Kinofilmen oder so, also die Kommunikation über asynchrone Mediennutzung war halt noch asynchroner, sodass, wenn man dann irgendwann mal dazu gekommen ist, über den neuen Film im Kino zu reden, dann hatten den aber auch schon wieder alle gesehen. Also es war halt nicht so eine Instant-Kommunikation. Also du kommst aus dem Kino, wie heute, du kommst aus dem Kino. Wow, krass, wer hätte gedacht, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist? Und alle gucken und denken, fuck! So. Das halt nicht. Aber das ist halt früher nicht passiert. Also du bist halt früher so Freundeskreise, die sind entweder zusammen ins Kino gegangen oder innerhalb weniger Tage hintereinander irgendwie. Also es war halt eigentlich immer jeder auf dem gleichen Informationsstand, ja. Das hat erst mit dieser komischen, neumodischen hier Social Media und so angefangen. Mhm. Ach ja, früher war manches besser. War das eigentlich früher besser?
Ich finde schon.
Verklären wir das? Ich finde auch, aber verklären wir das nicht vielleicht?
Wir verklären das nur in dem Sinne, also wir haben damals nicht gewusst, dass wir in besseren Zeiten leben. Und wir hätten auch keine Chance gehabt, das irgendwie besonders geil zu finden. Die Tatsache zum Beispiel, dass es diese asynchrone Kommunikation gibt, die Dinge ein bisschen intensiver macht und so. Und die Vorfreude erhöht.
Auf das nächste Album von Künstler, ja.
Ja, ganz genau. Also wir wussten nicht, wie gesegnet wir sind. Also wir brauchten sozusagen die Veränderung, um überhaupt zu bemerken, dass diese Zeiten besser waren.
Jetzt.
Also in diesem Aspekt natürlich.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du diese Zeiten natürlich eigentlich oder diesen Aspekt nicht losgelöst aus seinem historischen Kontext betrachten. Und diese Zeiten bedeutet halt auch Ladenschluss 18.30 Uhr, samstags 14 Uhr, wenn du Glück hast, da dann auch gerne mal um 12 Uhr. 3 Fernsehprogramme. Wenn du Glück hast und irgendwo in der Grenzregion wohnst, noch von einem anderen Bundesland oder sogar aus den Niederlanden noch was dazu?
Also zu diesem Thema empfehle ich meine neue Folge in trockenen Büchern. Da geht es nämlich um Unverfügbarkeit.
Ja.
Und Hartmut Rosa, der Beschleunigungsphilosoph, der dieses Buch über Unverfügbarkeit geschrieben hat, der sagt, dass bei solchen Momenten, wo etwas knapp ist oder nicht erreichbar oder unverfügbar oder nur halb verfügbar, dass einfach sich die Zeiterfahrung intensiviert. dass die Sachen intensiver wahrgenommen werden, dass sie mit mehr Bedeutung aufgeladen werden und dass der Sinn- und Bedeutungsverlust, den viele Menschen in westlichen Gesellschaften erfahren, dass der auch mit der Allverfügbarkeit der Dinge zusammenhängt. Also wer sich da mal ein bisschen informieren möchte oder sich eine Meinung darüber bilden möchte, dem empfehle ich, wie gesagt, diese Folge.
Gut, dass du nochmal darauf hinweist. Ich habe die nämlich angefangen, ich höre halt gerne abends Podcasts und ich habe mir die angehört und bin halt drüber eingeschlafen. Und am nächsten Tag hast du dann gerne vergessen, was du eigentlich gehört hattest.
Ja,
guter Tipp, danke.
Ja, ja. Und mit dieser Nostalgie ist es halt so, es gibt zwei Arten, die Vergangenheit zu verklären oder sich zurückzusehen oder so. Das eine ist halt so eine Nostalgie, die in der Bitterkeit verharrt, wo du halt denkst, ja, früher war alles besser und jetzt ist alles scheiße und du siehst im Grunde nur, also du verarschst dich ja selber, ja, du konstruierst dir da irgendwie so eine schöne Erinnerung herbei, die eigentlich nichts mit der Wirklichkeit damals zu tun hatte. Es gibt aber auch sowas wie eine reflexive Nostalgie, bei der du dich fragst, also bei der du dich durchaus sehnst nach den alten Zeiten und der Zeit, so wie sie früher war, aber gleichzeitig dir dessen bewusst bist, dass dir diese Sehnsucht etwas über deine Gegenwart sagt.
Ja.
Und über deine Zukunft.
Ja.
Und das ist dann richtig etwas ganz Produktives, ja. Was sagt es uns denn, dass wir diese asynchrone Kommunikation besser fanden? Dass die Zeiten damals irgendwie besser waren? Vielleicht brauchen wir dieses kleine bisschen wieder im Leben. Vielleicht fehlt uns dieser, diese Ungewissheit oder dieses, weißt du, was ich sagen will? Vielleicht geht ja alles viel zu schnell.
Ja.
Das kann ein Ausdruck einfach sein nach dem Wunsch, dass alles ein bisschen langsamer läuft, dass etwas ein bisschen entschleunigt wird, sodass man sich tiefer, dass man sich irgendwo rein vertiefen kann,
und
nicht immer
Dinge,
alles so oberflächlich abgehandelt wird.
Dass Dinge halt auch wieder einen Wert bekommen, weil es ist halt vollkommen wertlos. Ah, hast du Netflix-Serie A, B oder C gesehen? Ja, habe ich gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Musste unbedingt gucken. Ja, okay, schreibe ich mir auf. Und dann hast du doch wieder vergessen zu gucken und es ist halt auch egal.
Ja.
Es ist halt dieses Überangebot, also diese wie hast du es genannt, Allverfügbarkeit?
Allverfügbarkeit
von allem macht alles auch wertlos. Das ist so, wie ich immer so gerne sage, ja, wenn ich nicht mitkriege, was in den sozialen Netzwerken los ist, habe ich halt nichts verpasst. Früher, wenn ich was nicht mitgekriegt habe, habe ich es verpasst.
Ja.
Ich weiß noch, wie ich Zurück in die Zukunft verpasst habe, im Kino zu gucken. So, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte Zurück in die Zukunft im Kino verpasst und alle haben Marty McFly-Witze gemacht. Ich dachte, was ist denn hier los? Alle machen Marty McFly-Witze. Wer ist das überhaupt? So, und dann musste mir das erstmal einer erklären. Dann musste ich mir mühsam Zugang zu diesem Film verschaffen und sowas. Und das hast du heute nicht mehr. Ne? Wenn heute alle machen Marty McFly-Witze, also es gibt ein Marty McFly-Meme, du siehst das in irgendeinem Social Network und denkst du so, Marty McFly, ach egal, so, fertig, weil das nächste kommt schon wieder um die Ecke. Es wird halt alles egal,
genau.
Es ist eine irre Beliebigkeit natürlich.
Ja, eben, aber Bedeutungsverlust.
Aber gleichzeitig denke ich halt auch, ist diese Beliebigkeit nicht vielleicht auch was ganz Großartiges, weil ich halt diese ganzen Optionen habe. Und wenn ich gelernt habe, mich auf eine festzulegen, dann ist mein Leben ja auch wieder in Ruhe.
Ja, aber das muss man erstmal lernen.
Ja.
Wenn dein Gehirn ständig in so einem Wirbelsturm-Modus ist, wie so Flusen, die durch ein Wasserglas fliegen, weißt du?
Ja. Beste Beispiel dafür ist mein Gehirn. Ich habe früher, als die Zeiten noch besser waren, als diese Verfügbarkeit nicht, da habe ich viel mehr gelesen, zum Beispiel Bücher insbesondere.
Mhm.
Und ich habe mich jetzt die letzten Jahre, weil ich ja auch doch sehr viel auf Social Media unterwegs bin. Ich habe mich die letzten Jahre unglaublich schwer getan, Bücher zu lesen. Ja? Ich mag Bücher total gerne, ich mache das total gerne, aber es war immer so, ich war so, oh, jetzt, ne, müh dich da mal rein und so. Und das war halt immer irgendwie ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich mir vor kurzem wo war ich denn? In Passau, glaube ich, war das am Bahnhof. Musste ich irgendwie ewig warten. Auf den Zug, dreiviertel Stunde oder so. Da war halt nur ein Buchladen, der mich interessiert, bin ich da so durchmarodiert und kam an Grime vorbei von Sibylle Berg. Dachte, ach komm, ey, ist doch scheißegal, alle sagen, das ist geil, jetzt kaufst du das einfach mal und dann guckst du mal. Hab mir dieses Buch gekauft, das hat mich so geflasht, dass ich die ganze Zugfahrt über nichts anderes gemacht habe, als dieses Buch zu lesen. Also ich habe Grime in, schätze mal, 10 Stunden durchgelesen. Also es war so richtig so durchgemetert. Also die Zugfahrt war nicht so lang, sondern insgesamt dann. Und das fand ich ganz witzig, weil ich habe mich mit dem ganzen anderen Scheiß nicht beschäftigt. Ich habe mir zwar ein paar Zitate rausgeschrieben und, oh, das musst du twittern, habe ich aber alles nicht gemacht, interessanterweise. Mhm. Und Kader sagte dann, ja, und jetzt hast du nämlich einen Impuls und den nimmst du und nimmst das nächste Buch. Und ich habe so, ja, oh weia, mal gucken, mal hier nochmal auf Twitter, da nochmal auf Twitter. Und habe dann tatsächlich, weiß ich gar nicht, 2 Wochen danach erst das nächste Buch genommen. Und das aber auch am Stück sozusagen gelesen. Übrigens auch sehr empfehlenswert. Sommer 1927 von Bill Bryson war auch super. Mhm. Habe ich im Urlaub gelesen. Und habe jetzt das dritte Buch genommen. Also ich bin gerade davon tatsächlich total begeistert, dass immer dann, wenn ich mich festlege auf eine Option, dann bleibe ich bei der und dann ziehe ich das auch ziemlich schnell durch. Das letzte, was ich gelesen habe, war Underground Railroad von Colson Whitehead.
Aha.
Auch empfehlenswert. Allerdings, wenn du ein paar Wochen vorher Grime gelesen hast, kommt dir das halt ein bisschen vor wie Trivialliteratur.
Das ist schon, ja.
Aber also ja, ich bin jetzt Sibylle Berg-Fanboy, musst du wissen.
Ich finde Sibylle Berg so anstrengend. Ich habe echt nicht geschafft, auch nur ein Buch von der Frau zu lesen. Die nervt mich so. Es fängt immer gut an, auch bei Grime. Bei Grime habe ich die ersten 20 Seiten gedacht, boah, ist das geil.
Das war,
ich hatte ja. Bedürfnis, das abzuschreiben, um mir jeden einzelnen Satz auf der Zunge zergehen zu lassen und darüber nachzudenken und irgendwas damit zu machen.
Genau so, ja.
Aber es kommt der Punkt, wo du denkst, ach nee, komm, jetzt nicht die alte Leier und jetzt kommt immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, das Redundante. Das habe ich einfach nicht ausgehalten.
Also Struktur, du meinst so strukturell redundant, ne? Weil sie benutzt ja schon immer und immer wieder denselben Trick.
Ja.
Um dir bestimmte Gedanken beziehungsweise einen bestimmten Rhythmus in diesem Buch aufrechtzuerhalten. Dieses
und
einzelne Substantive zwischen zwei Sätzen, die Sätze miteinander verbinden, aber auch nicht. Das ist so ein Stilmittel, das sie da benutzt.
Ja.
Bin ich total drauf abgegangen.
Was ich absolut scheiße finde, ist jede Form von Sozialpornografie und Geschichten, die einfach überhaupt keinen Gegenpol haben, die einfach nur düster sind. Die, weißt du, ich lese gerade etwas, was mega dark ist. Das ist von Flannery O'Connor. Das war so eine Südstaaten-Autorin, die ist ganz jung gestorben, aus den 50er Jahren. Ihre Kurzgeschichten unter dem Titel in Deutsch erschienen, Keiner Menschenseele kann man noch trauen. Jede einzelne Geschichte zieht mich sowas von runter. Das ist düster, das ist böse, das ist einfach nur bitter. Aber in jeder Geschichte steckt, ich würde nicht sagen so etwas wie Hoffnung, aber eine zusätzliche Bedeutung, irgendwas Offenes, was dich dazu bringt, zu denken, mit diesem Mord ist noch nicht alles gesagt, zum Beispiel. Ja?
Ja, das kriegt Berg nicht hin. Oder wahrscheinlich will sie das auch nicht.
Und das finde ich billig. Das ist kein Merkmal von guter Literatur, meiner Meinung nach. Aha. Aber jeder, wie er will, ne? Muss jeder selber wissen.
Dann wäre gute Literatur, jetzt mal so platt ausgedrückt, dass auch ich das verstehe, gute Literatur wäre dann immer welche, die dir ein gutes Gefühl vermittelt?
Oder, nein. Gute Literatur ist ambiguitätshaltig und kann auch ambivalent sein. Das heißt, sie ist offen. Sie ist offen für Interpretation. Sie provoziert zur Interpretation. Es ist nicht so, dass sie nur eine einzige Bedeutung hat, weil etwas, was nur eine einzige Bedeutung hat, ist zum Beispiel Kitsch.
Aha.
Das sind so banale Texte, haben nur eine Bedeutung. Diese Liebesgeschichte, wo zwei sich treffen, Boy meets Girl und dann Happy End, das ist banal.
Ja.
Es gibt einfach keine Bedeutung darüber hinaus, was da schwarz auf weiß steht.
Ja. Wobei das wiederum Grime sehr liefert, zumindest für mich. Und auch erst im Verlauf, muss man auch dazu sagen. Also, ich musste das ganze Buch gelesen haben, um über die Sozialpornografie hinauszukommen. Oder zumindest, was ich glaube, was du Sozialpornografie nennst. Also die einfache Zustandsbeschreibung bestimmter Milieus. Oder was meinst du damit?
Ja. Ja, genau.
Nee, darüber geht das hinaus.
Und alles so schlimm wie möglich, so krass wie möglich, so drastisch wie möglich geschildert.
Ja.
Das ist wie Sensationspulp.
Ja. Aber auch das, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr am Fanboyen jetzt, aber auch das, finde ich, ist berechtigt in diesem Buch.
Also ich fühle mich jetzt auch nicht in der Lage, mit dir darüber zu diskutieren, weil wie gesagt, ich habe es nicht gelesen.
Ja, aber ich finde es schon mal super, überhaupt jemanden zu kennen, der sagt, nach 20 Seiten habe ich aufgehört.
Ja.
Also, weil bisher habe ich nur Leute kennengelernt, die gesagt haben, Hammerbuch.
Echt?
Ja, ich kenne niemanden, der sagt, Grime, scheiß Buch.
Krass.
Ja. Vielleicht mühst du dich da mal durch und es ist ja vielleicht wirklich ein Scheißbuch in deinem Sinne und erklärst dann nochmal in aller Ausführlichkeit, warum das ein Scheißbuch ist. Das fände ich mal spannend. Damit gehst du garantiert viral. Dann. So.
Mr. B. Schon? Was? Ich frage mich, wie wir auf dieses komische Thema überhaupt gekommen sind.
Weil ich eine Frage gestellt habe, die überhaupt nichts damit zu tun hatte.
Unverfügbarkeit, genau. Wie dein Gehirn funktioniert und so weiter.
Ja, genau so. Manchmal reden wir halt auch über uns selbst. Aber jetzt reden wir über die Frage von, Achtung, Mr. B. Wie lang ist die Zeitspanne, die wir als Gegenwart wahrnehmen? Puh. Interessante Frage.
Ein paar Sekunden, würde ich sagen.
Ja? Nee.
Wenn es still ist, dauert es gefühlt länger. Und man nimmt ja auch immer so den Eindruck von gerade mit in den nächsten Moment.
Eben, aber ist Gegenwart, also Vergangenheit ist doch das, was nicht mehr ist. Das heißt, der Zustand, solange ich mich in dem Zustand befinde, in dem ich jetzt gerade bin, ist doch eigentlich Gegenwart. Und selbst wenn der Zustand eine Stunde andauert, draußen vorm Fenster regnet es gerade. Also jetzt, es regnet jetzt, aber es regnet auch schon seit 3 Minuten.
Okay,
und es wird möglicherweise auch noch eine halbe Stunde lang regnen. Das heißt, wie lange ich Gegenwart wahrnehme, hängt doch eigentlich davon ab, wie lange nehme ich eigentlich einen bestimmten Zustand wahr.
Das ist interessant. Oder wie grob nimmst du ihn wahr?
Wie
wenn
grob,
du sagst, es regnet und das ist halt jetzt, weil ich sitze hier und ich sehe zum Beispiel vom Fenster einen Baum, wo sich die Blätter ständig bewegen.
Ja.
Und dann denke ich, krass, jede Sekunde, jede Millisekunde verändert sich dieser Baum.
Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn du das dann wieder ein bisschen gröber wahrnimmst, bewegt sich der Baum. Und
ja, ich könnte jetzt auch sagen, es ist jetzt bewölkt, ungefähr seit 2 Stunden, das
genau.
Ist jetzt die Gegenwart.
Ja, oder Sonnenuntergang. Boah, geiler Sonnenuntergang. Die Gegenwart dieses Sonnenuntergangs dauert halt vielleicht eine Viertelstunde, bis zu dem Moment, wo du sagst, boah krass, vor 5 Minuten sah das noch komplett anders aus.
Ja.
In dem Moment
ja,
ist die Gegenwart eine neue. Aber ich glaube, das kann man nicht einfach so festlegen. Und dieses vulgäre Jahr, heute ist morgen schon gestern, ne? So, also es gibt keine Gegenwart, weil Zeit ja die ganze Zeit voranschreitet. Das halte ich an der Stelle für unangebracht.
Na, das ist wirklich eine Frage, auch wie fein deine Wahrnehmung ist. Also ich denke, dass jemand zum Beispiel, der meditiert, der gerade jetzt in einer Meditation ist und der jede kleinste Regung seines Geistes und seines Körpers beobachtet, der wird die Gegenwart ganz anders wahrnehmen als ich, wenn ich besoffen auf der Couch liege und mir denke, es ist ein Sonnenuntergang.
Ja.
Weißt du? Das sind einfach andere Bewusstseinszustände.
Ja. Ja.
Von daher.
Frage von Johannes. Angenommen, Mars One. Mars One war dieses, wir schicken Leute zu einer One-Way-Mission auf den Mars.
Ja.
Die Frage ist von 2016. Mars One ist mittlerweile übrigens gescheitert. Das war auch wieder nur so ein Scam. Angenommen, Mars One würde wirklich Menschen ohne Rückreise zum Mars schicken wollen. Ihr seid ausgewählt. Würdet ihr fliegen?
Nö.
Ja.
Echt? Warum?
Weil die Vorstellung, meinen Fuß auf einen anderen Planeten dieses Sonnensystems zu setzen, bilde ich mir ein, es mir wert wäre, nicht wieder von diesem Planeten zurückzukommen. Zweiter Teil der Frage. Ihr seid nun tatsächlich auf dem Mars gelandet. Überall ist roter Staub und ihr bereut eure Entscheidung. Warum?
Ja, wie? Weil überall roter Staub ist natürlich.
Weil du deinen Fuß nicht auf einen anderen Planeten setzt, sondern du setzt einen Schuh eines Raumanzugs auf einen anderen Planeten, bist total von diesem Ding abgeschirmt. Also im Grunde ist es so eine Art Deprivation. Und das kannst du halt auch genauso haben, wenn du irgendwie mal mit so einem, keine Ahnung, in irgendeiner Virtual Reality Umgebung einen echten Roboter auf dem Mars steuern würdest oder so. Also, ja. Das ist halt Quatsch. Wenn der Mars eine richtige Atmosphäre hätte und Flüsse und da laufen Rehe rum und sowas alles, dann wäre es geil. Aber
ja,
im Raumanzug
natürlich.
Da, lass mal.
Im Staub zu stapfen, nein, danke.
Genau deshalb würde ich, um wieder zurückzuspringen, auch mittlerweile sagen, nein, ich fliege nicht dahin. Das ist Quatsch.
Ja.
Das ist Kinderkacke. Ich weiß nicht, was mit Mr. B ist, aber der schickt sehr viele Fragen, zumindest in diesem Zeitraum,
ja, den wir gerade abarbeiten. Ja, der kommt in die Quarantäne demnächst.
Der kommt in die Quarantäne, ist okay. Unsere Gedanken formen wir in Sprache. Wie denkt jemand, der nie sprechen gelernt hat? Also erfordert Denken eine Sprache?
Interessante Frage, mit der sich die Philosophie auseinandergesetzt hat.
Ach, hat sie?
Ja, hat sie. Es gibt zum Beispiel so eine Überzeugung, dass nur das, was sprachlich benannt werden kann, existiert. Das finde ich auch total geil. Kennst du das? Manchmal so in Serien, da sagt irgendjemand so, look it up, it's a thing. Wenn es irgendwie darum geht, dass jemand eine Störung hat oder so. In dem Moment, wo er sagt, es gibt das als Begriff, ja, irgendjemand hat es definiert.
Ja.
Du kannst es nachschauen in der Wikipedia oder sonst wo, bekommt dieses Ding eine Legitimation. Das kann etwas sehr Abstraktes, nicht Greifbares sein, aber sobald es da steht, sobald es ein Wort dafür gibt, kommt es sozusagen in die Existenz. Ja, und ansonsten, ja, das ist wieder das so eine Frage, da kann man endlos drüber labern.
Das klingt mir ein bisschen eher, als hätte sich das irgendjemand aus dem Philosophie-Grundkurs in der 12. Klasse ausgedacht.
Ja, aber das ist wirklich eine Frage, die so schon diskutiert wurde. Ich sage ja nicht, dass ich dieser Meinung bin, es ist aber eine Diskussion. Also es wurden darüber schon Traktate geschrieben.
Verrückt.
Das ist so aus der gleichen Familie wie macht der Blitz ein Geräusch, ja, wenn keiner ein da Wald, ist, der ihn hört, genau. Und so.
Wenn im Baum einer Wald umfällt, wenn im Wald ein Baum umfällt, ja. Also
ja, und was bedeutet überhaupt eine Sprache zu haben? Sprache versetzt uns ja in die Lage, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken und sie auch ineinander in Bezug zu setzen. Zum Beispiel kann ich jemandem kommunizieren, ich habe eine Wasserstelle entdeckt, wenn wir da jetzt hingehen, werden wir später Wasser haben.
Ja.
Das können Tiere, glaube ich, nicht, oder sie tun es auf eine andere Art und Weise.
Naja, Bienen verständigen sich durch Tanzen, wie man so schön sagt, ne?
Ja.
Darüber, wo der nächste Honig zu finden ist.
Ja, das heißt, also Biene hat nicht sprechen gelernt.
Ja, doch.
Hat aber die Tanzsprache.
Genau, das ist halt auch eine Sprache. Also wahrscheinlich muss man weg von der Idee Sprache, sondern eher hin zu einer Idee von Protokoll, Kommunikationsprotokoll.
Mhm.
Und vermutlich ist das tatsächlich was eingebaut ist. Weil ja auch selbst jemand, der nicht sprechen gelernt hat, ein Kommunikationsprotokoll gelernt hat.
Mhm.
Und sei es mit dem Finger irgendwo hinzeigen.
Ja, ja, ja. Also ich sehe das ja an meinem Bruder, der ist ja geistig behindert. Der hat nie sprechen gelernt. Also er ist nicht in der Lage, sprechen zu lernen. Er kann es einfach nicht. Mhm. Trotzdem hat er Gefühle, Empfindungen, kann Wünsche äußern und versteht.
Ja, dann das ist ja Denken.
Ja, also ich glaube nicht, dass er abstrakt über Dinge nachdenken kann, dass er zum Beispiel versteht, was Freiheit bedeutet oder Zwang oder sowas, ja. Mhm. Aber er kann auf jeden Fall seine Bedürfnisse äußern. Er versteht, wenn man wütend auf ihn ist oder er weiß, wenn er raus will, kann er das in irgendeiner Weise zeigen, mit Lauten oder mit Zeigen, also mit Gesten. Aber wie er denkt, keine Ahnung.
Eine interessante Frage.
Hm.
Das heißt, das Denken, wo wir Sprache zu Hilfe nehmen, ist halt eigentlich ein sehr abstraktes Denken. Ne?
Ja, nicht auf abstraktes die und begriffliches Denken. Ja, genau. Ja.
Interessant. Vielleicht hört hier irgendwer zu, der oder die weiß, ob es darüber auch Arbeiten gibt. Das fände ich echt mal interessant.
Ja.
So, bevor er in die Quarantäne kommt, letzte Frage von Mr. B, egal wie viele jetzt noch kommen, ich habe noch nicht in der Liste geguckt. Letzte Frage von Mr. B, wie lange kommt ihr ohne Handy aus?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Die ehrliche Antwort meinerseits lautet, ich weiß es nicht.
Weil du noch nie in diese Situation gekommen bist.
Es gibt Situationen, wo ich einen halben Tag, einen ganzen Tag auch ohne bin, aber nee, den ganzen Tag kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den ganzen Tag nicht ein Telefon greifbar gehabt hätte.
Ich habe ein Experiment gemacht, einfach mal ohne Smartphone zu leben und habe es 3 Tage durchgehalten. Aber was heißt durchgehalten? Das waren die besten 3 Tage meines Lebens, die ich zuletzt erlebt habe. Das war wirklich wundervoll, wunderschön, wie auf einmal die Zeit sich ins Unendliche gestreckt hat und auf einmal so viel Platz da war für für tolle Erlebnisse und Sachen, die man immer mal machen wollte. Mhm. Und das waren halt 3 Tage, die habe ich, wie gesagt, gut ausgehalten. Aber das kann daran liegen, dass ich mir auch gesagt habe, das sind nur 3 Tage. Ich habe mir selber diese Begrenzung gesetzt und ich wusste, diese Zeitphase wird vorbeigehen. Mhm. Und was richtig frustrierend war und mich dann auch runtergezogen hat, war, dass ich nach 3 Tagen mein Handy gecheckt habe.
Das war leer.
Ja, da waren gar keine Nachrichten, keine E-Mails, niemand wollte irgendwas von mir, nichts hatte sich angestaut und da dachte ich, boah, wie viel Zeit ich jeden Tag damit verschwende, zu gucken, ob mir irgendjemand gemeldet hat oder zu schauen, ob irgendwas ist, obwohl da manchmal einfach nichts ist. Wie viel Zeit wird damit verschwendet? Zeit, die dann anderswo fehlt. Also mich hat nicht runtergezogen, dass niemand an mich denkt, sondern dass ich im normalen Handyleben so lange damit beschäftigt bin, zu gucken, ob wieder was Neues ist. So oft das Handy ohne Sinn und Zweck in die Hand nehme. Mhm. Einfach nur zu gucken, ob was ist.
Ja, ich habe weder so ein Experiment gemacht, also es kommt halt manchmal vor, dass es leer ist oder dass ich irgendwo, weiß ich nicht, im Urlaub oder sowas vergesse, es aufzuladen oder so, aber echt schwer zu sagen. Also bei mir kommt ja zusätzlich noch dazu, dass mein komplettes Berufsleben an diesem Ding hängt, nicht davon abhängig ist unmittelbar, aber Interaktion mit der Hörerschaft, Interaktion mit Redaktionen, das sind halt alles so Sachen, die ich ja auf dem Handy mache, also den größten Teil meiner Kommunikation mache ich auf dem Handy. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, mache ich nicht, brauche ich nicht, aber dann würde ich zu Hause halt sitzen und ein Computer wäre eingeschaltet und ich wäre darüber halt ständig erreichbar, beziehungsweise würde darüber die Dinge verhandeln, die ich sonst unterwegs verhandle. Das heißt, wahrscheinlich würde ich kaum länger als einen Tag ohne dieses Gerät auskommen, weil dann schon wieder irgendetwas wäre, worauf ich reagieren muss. Ja, aber wenn man einen normalen Job hat, also kann ich mir das durchaus vorstellen. Also normal im Sinne von, ich habe einen Arbeitsplatz. So. Frage von Martin. Enten angeln, Fäden ziehen, Autoscooter und Geisterbahn. Oder doch eher eine Rose für die Begleitung schießen? Welche Klassiker können euch begeistern? Welche öden euch an? Es geht um den Rummelplatz.
Ich bin letztens Kettenkarussell gefahren und ich hatte so einen Spaß. Das war so geil. Da war ich wirklich sehr überrascht, weil das habe ich wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gemacht. Seit mindestens 20 Jahren oder so. Und das werde ich sicher öfter machen in nächster Zeit. Und Lose kaufen ist cool und zwar mit einem kleinen Twist. Man kauft Lose und schenkt sie dann irgendeinem Kind, das daneben steht und ganz eifrig seine Lose zählt, damit so viele Punkte zusammenkommen, dass es so einen blöden Kugelschreiber bekommt.
Ja, ich habe es da einigermaßen leicht. Ich bei großen Menschenmengen, die dann auch noch am besten eng stehen, bekomme ich einen Fluchtreflex. Darum setze ich mich dem Rummelplatz selten aus.
Ja, es gibt ja verschiedene Zeiten, wo man hingehen kann.
Das stimmt allerdings selten. Also, ja, das stimmt, ja.
Oder hier dieser Wiener Prater, der ist, da gibt's, was, der ist ja richtig geil, wenn da nichts los ist,
ja,
kannst
ich finde,
du da richtig viel Spaß haben.
Ja, aber dann sieht man ihm die Schäbigkeit schon so ein bisschen an, wenn da nichts los ist.
Ja, das ist das Geile.
Okay.
Das gehört doch dazu.
Also ich gehe eigentlich nicht auf den Rummel, weil ich mich da prinzipiell unwohl fühle. Also ich fühle mich unwohl, wo viele Menschen auf einigermaßen im engen Raum sind. Das habe ich schon als Kind gehabt. Aber wenn, dann Schießbude und Autoscooter.
Boah, echt?
Ja klar, so richtig wie so ein Junge.
Nee, das würde ich
Auto fahren sagen, und ballern. Also es hat auch natürlich Innenohrgründe. Also alles, was sich dreht, ne, wird mir schlecht von. Kettenkarussell, darum habe ich eben mal zu Kettenkarussell gesagt, das habe ich auch gesagt, oh, weil das letzte Mal auf dem Kettenkarussell muss ich danach kotzen. Kettenkarussell. Ja, ich habe echt überhaupt keine Probleme. Ich habe Nerven aus Stahl, aber mein Magen macht das alles nicht mit.
Okay.
Und zwar, ne, auch so Raupe und dann am besten geht noch die Decke, noch das Ding zu und dann
ja,
fährt
und
er
dann
auch rückwärts.
Ja, und dann fährt
rückwärts.
Das Ding rückwärts.
Oh, nee, Autoscooter ist cool. Das habe ich so unter Kontrolle. Da kriegst du ab und zu mal ein Schleudertrauma, aber sonst alles super.
Okay.
Nee.
Und wie sieht's aus mit Achterbahn? Ach, warte mal, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Ich weiß, bei dir ist so, Achterbahn fahren kannst du schon machen, aber bei Loopings musst du grundsätzlich kotzen,
nee,
oder?
Achterbahn finde ich total klasse. aber mir wird immer schlecht davon. Es ist immer so, ja. Also wir waren letztes Jahr, hier gibt's ja Karls Erdbeerhof, das ist so eine Erdbeer.
Ja, genau.
Und die haben hier so einen Vergnügungspark mit einer Achterbahn. Und Katermann, ja komm, Achterbahn fahren, yay, Achterbahn. Und ich höre immer so, ja, ich weiß nicht, aber na gut, ist ja eine kleine Achterbahn. Also war jetzt nicht so ein riesen Looping, dreifach irgendwas. Wir sind da drauf, mit dem Ding rumgefahren, danach musste ich mich erstmal irgendwo hinsetzen. Also das ist, ich kann das nicht. Mhm. Ja. So. Gerrit fragt, eure Meinung zu Infused Water.
Wow.
Was ist das? Selbstgemacht und nicht gekauft, schreibt er dazu. Lange Version. Meine Freundin hat sich so eine Infused Water Flasche gekauft. Die hat einen Einsatz, in den man Früchte legt, dann befüllt man sie mit Wasser und das Wasser bekommt Geschmack. Ich glaube, Holgi hat irgendwann mal gesagt, Infused Water sei Bullshit, Homöopathie und ähnlichem Hokuspokus. Nee, da spielt dir deine Erinnerung einen Streich, mein lieber Gerrit. Ist was gegen Infused Water einzuwenden oder geht es um Fertiges? Ich dachte, das sei eine gesunde Alternative zu Zuckerscheiß. So. Warum sollte
Infused
man sich nicht,
Water.
Warum sollte man sich nicht Apfelstückchen ins Wasser werfen?
Kann man natürlich machen. Also ich persönlich mag total gerne Gurkenwasser. Also so Wasser, wo ein paar Gurken drin schwimmen und ein bisschen Minze. Ich meine, das schmeckt wirklich minimal nach diesen Dingen, ja. Aber macht irgendwie Spaß.
Ja.
Ich finde es voll okay.
Verstehe auch gar nicht, verstehe die Frage noch nicht mehr. Klasse, finde ich in Ordnung.
Ja.
Christoph fragt, feiert ihr in einer Beziehung bestimmte Jubiläen?
Das ist mir zu privat, also wirklich.
Ja, was geht's dich an? Wir laden dich sowieso nicht ein. So. Jan Niklas fragt, gab es eigentlich gute kommunistische Führer? Das ist jetzt dein Bericht, du kommst aus dem Ostblock.
Ja, aber ich habe keine Ahnung. Gewiss glaubt jeder Führer gut zu sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden an der Macht gibt, der wirklich gut ist.
Ja. Vor allen Dingen, wenn es so absolute Macht ist, wie kommunistische Führer dann ja letztlich doch haben.
Ja.
Frage von Robert. Es gibt ja Leute, die einen Elektriker brauchen, um eine Glühbirne zu wechseln. Wie steht es um eure handwerklichen Fähigkeiten?
Ja, eine Glühbirne kann ich schon wechseln, aber sonst nicht viel.
Ja gut, Glühbirne kann ich. Ich kann auch eine Lampe an der Decke anmontieren. Das sind alles so Sachen, da habe ich überhaupt keine... Das kann ich. Eine Wohnung verkabeln würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil die dann hinterher vermutlich brennt. Also sagen wir so, mit Strom habe ich überhaupt keine Probleme. Das kriege ich hin. Ich kann leidlich löten. Also eher nicht.
Leidlich löten?
Leidlich löten, ja.
Schöner Titel, ja.
Also leidlich löten.
Leidlich löten ist gut.
Gleich mal aufgeschrieben. was kann ich denn noch? Nein, ich kann eigentlich nichts. Also ich bin froh, dass ich geschafft habe, meine Wohnung zu streichen, ohne dass ich hinterher sanieren musste.
Ja.
Meine handwerklichen Fähigkeiten sind äußerst kümmerlich. Und das ist umso peinlicher, als mein Vater ja Tischler ist.
Ja.
Also ja, er hat nicht als Tischler gearbeitet, jedenfalls nicht seit ich auf der Welt bin, sondern einen Bürojob gehabt, aber hat halt immer gebastelt, wie man so schön sagt. Mhm. Oder im Rheinland gebrasselt hat er.
Gebrasselt?
Brasseln. Wo ist denn der Papa? Ja, ist im Keller, brasseln. Ja, der brasselt im Keller. Irgendwas machen, irgendwas sägen, bauen, Schräubchen sortieren. So. Ja, nee, kann ich nicht. Schäme ich mich auch. Und es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, wenn man handwerklich geschickt ist, kann man sehr, sehr viele Dinge einfach mal machen.
Mhm.
So, das ist ja so, bei Leute, die handwerklich geschickt sind, also ein Typ, der irgendwie gut mit Holz umgehen kann, der ist halt auch in der Lage, Fliesen zu legen.
Ja.
Das ist eigentlich das Gemeine daran. Also ein Handwerker kann entweder alles oder nix. Das ist irgendwie, ich habe da noch nie so ein Zwischending gesehen. Entweder die Leute können alles oder sie sind zu blöd, selbst ein Brett durchzusägen, also wie ich.
Ja.
Da ist schon wieder Mr. B. Nee, Freundchen, dich überspringen wir. So, Charlotte schreibt, verändern Smartphones unsere Kommunikation oder sogar unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Haben Paare beispielsweise durch ihren dauernden Austausch von Medien und Nachrichten abends kein Gesprächsthema mehr? Bekommen Freunde, die nur noch WhatsAppen, anstatt miteinander zu reden, tatsächliche Stimmungen und Ereignisse nicht mehr mit? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also, ich habe das schon gelegentlich, dass ich denke, ach Mann, ey, jetzt hast du es geschrieben, hättest du heute Abend auch erzählen können. Also das schon, das passiert.
Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich darüber sagen soll. Das ist ja auch wieder so ein kulturpessimistischer allgemeiner Vorwurf, dass die Menschen sich gar nicht mehr so face-to-face treffen und gar nicht mehr kommunizieren, sondern alle auf diese kalten Bildschirme starren. Aber jetzt mal eine Frage. Wenn ich auf dem Bildschirm starre, auf eine Nachricht, die mir jemand geschrieben hat, und ich habe ein warmes Gefühl dabei, und derjenige schaut in 5 Minuten auf seinen Bildschirm und hat ebenfalls ein warmes Gefühl dabei, dann ist da doch irgendwas Echtes da, oder?
Ja.
Da kann man doch nicht von Seelenlosigkeit sprechen. Ich meine, klar, so ein Chat-Mitschnitt, der liest sich seelenlos, wenn man das einem Unbeteiligten schickt.
Guter Punkt.
Aber so an emotionaler Substanz ist da schon was da, würde ich sagen, zwischen den zwei beteiligten Leuten.
Ja. Ja, guter Punkt.
Ja, und außerdem kann man sich doch schriftlich, zumindest wenn man schriftlich ein Händchen hat, sich auszudrücken, kann man sich viel besser mitteilen als mündlich zuweilen. Also mir geht es so. Ich kann mich grundsätzlich schriftlich viel besser ausdrücken als mündlich.
Ich nicht so. Vor allen Dingen, wo das sofort an seine Grenzen stößt, denke ich, ist, wenn man was diskutiert. Weil dann, also ein Text liest sich oft gehässiger, als er gemeint ist.
Ja, natürlich.
Und dann schaukelt sich da so eine komische Aggression hoch und so. Und da würde ich sagen, nee, dann doch lieber mündlich. Aber so prinzipiell, ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, stimmt. Bei solchen Debatten und handfesten Argumenten und so, da ist es tatsächlich besser, wenn man sich selbst gegenüber sitzt. Ja. Aber jetzt bei solchen Sachen, ich bin zum Beispiel im echten Leben kein besonders lustiger Mensch. Also schon im Sinne von bekloppt, aber nicht so, dass ich ständig gute Witze auf Lager habe und wahnsinnig schlagfertige Antworten gebe und so. Mhm. Das kann ich viel besser schriftlich. Da kann ich mir vorher ein paar Wortwitze überlegen oder so, kann ein bisschen Sprachspielereien einweben und habe das Gefühl, dass ich mich dann gut damit ausdrücken kann. Mhm. Und das geht eben nur in diesem Medium. Und da wird ein Spaß möglich, der so face-to-face nicht immer gegeben ist oder der ein bisschen länger dauert, vor allem, wenn man sich noch nicht kennt.
Aber wie verhinderst du denn dann, dass ich deinen Text in den falschen Hals bekomme? Also selbst wenn du nur Spaß machst, also man muss sich ja nur mal so irgendwie, heutzutage wird ja so viel nicht mehr geblockt oder zumindest habe ich da nicht mehr so einen Überblick drüber, aber wenn du dich so früher in den Blogs umgeguckt hast, wie oft es da passiert ist, dass jemand, den du gut kanntest, irgendeinen Text geschrieben hat, von dem du genau wusstest, so ist der gemeint und alle anderen sind total steil drauf gegangen, weil sie den Menschen nicht hinreichend genug kannten.
Ja.
Na gut, du verhinderst es, indem du nur mit Bekannten solche Texte austauschst und sie nicht in die Öffentlichkeit posaunst, ne?
Ja. Nein, also ich will jetzt auch nicht missverstanden werden. Ich finde tatsächlich, dass Face-to-Face-Kontakte die besten sind.
Ja, klar.
Das ist einfach so. Ja, Augen, Blickkontakt zum Beispiel, das ist unbezahlbar und das ist einfach geil. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit jemandem zu mailen, zu telefonieren oder mich mit ihm face-to-face zu treffen, dann würde ich sagen, treffen auf Platz 1.
Ja.
Schreiben auf Platz 2.
Telefonieren ganz am Ende.
Ganz
hinten, ja. Ist auch nicht mehr meins. Früher habe ich auch viel telefoniert, aber das ist mittlerweile, strengt mich das an.
Ja, das ist vor allem so eine ganz schlechte Mischung aus beiden Welten, die das schlechtmögliche Ergebnis produziert.
Ja. Frage von Phil. Hat Alexandra schon mal PJ Harvey live gesehen?
Aber hallo, habe ich sie schon mal live
Wenn
gesehen.
Wenn ja, wo, wann und wie war es?
In Stuttgart. Es war sehr geil. Das war eine Tour zu einem Album, das gar nicht mal so gut ist. Warte, ich muss das gerade mal googeln. Ich weiß gar nicht, was das. Ich habe das Album vergessen. A Woman and a Man Walked By. Gibt es so etwas?
Weiß ich nicht. Ich stelle einfach den zweiten Teil der Frage schon mal. Da Holgi erwartungsgemäß mit der Musik nichts anfangen kann, an ihn die Frage, welchen Künstler bereust du, nicht live gesehen zu haben? Simple Minds Ende der 80er Jahre. Ja.
Ja, damit werden
Hast du zwischenzeitlich rausgefunden, wie das hieß?
Ja, das Album heißt A Woman and a Man Walked By und PJ Harvey war die ganze Zeit barfuß und hatte so ein Crazy Person Nachthemd an, sonst ein weißes irgendwas und hüpfte die ganze Zeit rum und es war ein bestuhltes Konzert in einem Theater oder sowas ähnlichem und ich saß wirklich am Rande des Stuhls. Ich war so begeistert. Das war toll. Ich glaube sogar, dass es das letzte Konzert meines Lebens war.
Oha.
Kann das sein? Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr auf einem.
Ah.
Naja.
Naja, genau. Früher
wenn,
war
wenn,
früher
wenn sie wiederkommt, wenn sie wieder mal was Gutes produziert, dann werde ich auf jeden Fall auf ein Konzert wieder gehen.
Der Martin braucht Durchblicke. Wie oft putzt ihr eure Fenster?
Dann, wenn sie dreckig sind.
Wie, Fenster putzen?
Machst du gar nicht?
So selten, dass wenn ich es mache, ich denke, alter Vater. Also wirklich, ich stehe und denke,
ah.
Mein lieber Herr Gesangsverein, das, ich hatte gar nicht gedacht, dass das so dreckig ist.
Ja, schwarze Suppe.
Das ist, ja, naja. Hm. Aber Fensterputzen ist so, da, nee, ich rede da nicht drüber. Weiter hier. Erik fragt, sollte ein Mann, der sich zur Frau operiert hat, als Frau bei athletischen Wettkämpfen antreten? Gab's gerade doch das, so eine Schweizer, was war die denn? War die Radsportlerin? Nee, was, Fechterin? Ich weiß es gar nicht mehr. Sperre, irgendeine Schweizer Athletin, die einen erhöhten Testosteronlevel hat. Also die hat einfach, das hat sie. Ja, also ja, die ist nicht gedopt und nichts, sondern die hat einfach einen erhöhten Testosteronspiegel. Die, ich weiß gar nicht, was bei dem Urteil rumgekommen ist, aber es kann sein, dass die ihre Medaille zurückgeben muss, weil das als dopingartiger Vorteil gewertet wird.
Ah, das ist ja echt der Hammer. Und die definiert sich aber auch selber nicht als Transgender oder
so. Nee, das ist eine Frau, die hat halt ein bisschen mehr Testosteron im Körper.
Ja.
Passiert halt.
Huh,
sollte ein Mann, der sich zur Frau operiert hat, als Frau bei athletischen Wettkämpfen antreten?
Also ich weiß, dass es für Frauen mit zu viel Testosteron auch so Pillenpräparate gibt, die also weiblich weibliche Hormone machen, dass der Körper wieder so in Gleichgewicht kommt, dass diese Frauen haben zum Beispiel oft auch so Bartwuchs oder sowas. Und mit solchen Pillen kann man das ein bisschen runterfahren.
Ja, aber was ist mit TranssportlerInnen?
Ja, eben, das ist jetzt meine Frage.
Geht ja in beide Richtungen.
Okay,
ne?
Wäre das okay, wenn die dieses Pillenpräparat nehmen würde? Würde das dann okay gehen? Könnte die dann wieder teilnehmen?
Naja, nehmen wir mal eine Transfrau. Ja, 20 Jahre als Mann gelebt, auch entsprechend Muskulatur aufgebaut.
Ja.
Und jetzt machen wir eine Geschlechtsumwandlung. Nee, Angleichung nennt man das heutzutage, ne? Geschlechtsangleichung. Ja. Jetzt machen wir eine Geschlechtsangleichung, aber die Muskelmasse ist ja immer noch da. Das heißt, du bist eine kräftigere Athletin, weil du als Athlet angefangen hast. Interessante Frage.
Ja, sehr interessant. Zeigt wieder mal, dass die Welt voller Ambivalenzen ist.
Ja.
Die sich nicht einfach so auflösen lassen.
Also, was ich sagen würde, ist, mach es einfach, ja, und sag keinem was.
Als persönlicher Tipp unter Freunden.
Genau,
ja.
Unter Freundinnen, ja. Daniela schreibt, warum haben so viele Leute keine Ahnung vom Wetter und vor allem der Wettervorhersage, obwohl das alle täglich betrifft? Was könnte getan werden, damit zum Beispiel bei gefährlichen Gewitterlagen mehr Leute eine Warnung erhalten und mit dieser etwas anzufangen wissen?
Es haben wirklich viele Leute keine Ahnung vom Wetter. Allein schon dieses Konzept Regenwahrscheinlichkeit, ja. Gell? Dass es sich um eine Wahrscheinlichkeit handelt, das checken ja die wenigsten.
Ja. Was könnte man machen? Bußgelder verhängen, das ist ja irgendwie immer das Einzige, was funktioniert bei uns. Das ist irgendwie so mein Eindruck. Also wenn du die Leute sich selbst überlässt, drehen die frei. Also bei gefährlichen Gewitterlagen mehr Leute eine Warnung. Also das kann man zum Beispiel über die Mobiltelefone spielen. Das ist so, Achtung, in dieser Funkzelle, weil das ist ja ein zellulares Netz, was da aufgebaut wird. Achtung, in dieser und dieser Funkzelle in den nächsten 2 Stunden oder 1,5 Stunden möglichst nicht rausgehen.
Mhm.
Aber würde sich da jemand dran halten, vom Blitz erschlagen zu werden oder von der Windhose mitgerissen zu werden? Das ist ja auch wieder so eine so abstrakte Bedrohung. Da können die Leute sich halt ja noch nicht mal vorstellen.
Ja, klar.
Ja, die können sich eher vorstellen, dass der Muselmann mit dem Krummsäbel ein fürchterliches Massaker im Zug anrichtet. Tja, keine Ahnung, wie man da. Aber man müsste es auf jeden Fall, weil sie schreibt auch mit der Warnung was anzufangen wissen, es müsste halt auch mal andere Wettervorhersage gemacht werden. Ne?
Ja.
Und dieses zunächst trocken, später mögliche Quellwolken und vereinzelt Schauer. Ja, Alter, was heißt das? Ne? Wenn sie rausgehen, nehmen Sie mal lieber einen Schirm mit. Eventuell werden Sie nicht brauchen, nehmen Sie mal lieber mit, damit es hinterher nicht heißt, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das wäre ja auch mal eine andere Vorhersage als dieses komische vereinzelt. Und im Grunde ist Wettervorhersagen ja, besteht ja aus einer Aneinanderreihung von Konjunktiven. Das ist ja alles möglich. Alles ist möglich. Mm. Außer wenn du mal so ganz stabiles Hochdruckwetter hast, dann trauen sie sich auch mal zu sagen, das nicht. Es ist ein Riesenproblem. Neuerdings mache ich im Radio ja selber den Wetterbericht.
Was?
Ja,
echt?
Die Moderatoren machen das neuerdings selber bei uns. Und es ist auch jedes Mal wieder eine Herausforderung, nicht allzu viel von diesem technokratisch zu reden. Also meteorolesisch zu sprechen. Ja, wahrscheinlich muss man es verständlicher machen, unmissverständlicher.
Ja, wie schreibst du das dann selber, so diesen
Wettertext? Na, ich hab die Wettervorhersagen vom DVD oder woher der Sender die kriegt. Da habe ich ein Riesenpapier mit zig Temperaturen und Windströmungsgedöns und so. Und da ziehe ich mir halt so 3-4 Sätze raus.
Ah, okay.
So, im Norden wird es regnen, im Süden nicht. So.
Alles klar. Also du kannst frei da
genau.
Formulieren, okay. Ja.
Manchmal vandalisiere ich das auch, aber...
Ja. Du vandalisierst
ja, das. Weil ich erzähle dann halt irgendeinen Scheiß. Also das Beste, was ich je gebracht habe, war, dass ich mal in den Schlagzeilen gemeldet habe, der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde.
Echt?
Habe ich einfach gemacht. Also Schlagzeilen kurz vor der vollen Stunde ist immer so die zwei Top-Nachrichten, dann das Wetter. Und ich habe einfach als viertes der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu.
Gab's Ärger?
Hab mich verabschiedet, bin nach Hause gegangen. Nein, gab's nicht. In der Sendung danach, also twitterte dann jemand, in der Sendung danach hat dann wohl jemand angerufen, der das gehört hat und nicht wusste, was er damit anfangen sollte, was ich ganz lustig fand. Ja.
Aber es war einer.
Es war einer und ich glaube zwei haben es auch gehört, die das dann auch noch per Reply oder per Menschen auf Twitter gefeiert haben.
Ja.
Fritjof schreibt, ein neuer Freizeitpark hat er eröffnet, die Vrindworld. Ein Abschnitt nennt sich Alexland, alternativ Tobor Town. Ich hab mir, kennst du Mario Kart?
Ja, klar.
Ich finde, das klingt so, Alexland, hey, lauter Bücher, durch die man durchfahren muss. Und so. Entschuldigung.
Ja, cool.
Alternativ Tobor Town, ein anderer, Holgiversum, nochmal klein sein. Sehr schön. Welche Attraktionen gibt es dort zu bestaunen bzw. zu besteigen und was kann man an den Imbissständen verzehren? Abgesehen davon, dass das Holgiversum schon von weitem nach Waffeln riecht.
Behauptet er einfach mal, ne?
Das wird so sein.
Ja. Weiß ich nicht. Also Mainz wäre auf jeden Fall eine ganz skurrile Welt. Ich wäre so ein bisschen wie der Opa Aldi aus meinem Buch Minigolf Paradiso, so ein Sammler von Schrott aus Freizeitparks. Ja. Also ich hätte da gerne so eine Mischung, also dieses Land, durch das man da geht, ist eine Mischung aus Pappaufstellern und so Imbissfiguren, so Würste, die sich selber Ketchup auf den Kopf spritzen. So Schilder von Schweinen, die sich selber aufschneiden, um einen leckeren Schinken aus sich zu machen. Miniaturen von allen möglichen. Miniaturen von Bauwerken.
Ja.
So Minidom-artiges Zeug. Vielleicht auch eine kleine Bimmelbahn, die da rumfährt. Und Figuren von Hieronymus Bosch.
Genau.
So eine Welt.
Und am Eingang müsste jeder LSD nehmen, ne?
Das braucht's nicht. Das braucht's nicht mehr. Das ist schon, also der
von Hieronymus Bosch. Oh Gott, ja, werdet verrückt! Ich weiß ja nicht.
Willkommen in meiner Realität.
Blitz, Donner. Nee, bei mir wäre schön. Bei mir wäre eine aberwitzige Wildwasserbahn. Also, das finde ich geil. Wasser sowieso. Bei mir wäre viel mit Wasser. Ich glaube, es gäbe Inseln mit Hängematten drauf, wo es dann Cocktails gibt. Ja, laut aber so mit Schirmchen in Kokosnüssen, ne? So diese fiesen, süßen Cocktails irgendwie.
Mm.
Das gäb's. Es gäbe halt, wie gesagt, eine krasse Wildwasserbahn. Zu essen gäb's Burger, Fritten und Waffeln. Weil mehr braucht der Mensch ja nicht, um glücklich zu sein. Und das wär's auch eigentlich schon. Und so, weißt du, wie im Phantasialand, kennst du da diesen See mit den Booten, mit diesen Elektrobooten, wo man so ein bisschen autoscootermäßig Boot fahren kann?
Ja.
Ja, sowas in geil.
Ja.
Ja. Vielleicht auch noch eine Wasserskistrecke. Ja, viel mit Wasser.
Ja, cool. Wann geht's mit der Planung los?
Ich habe schon angefangen.
Bevor ein weiteres Freizeitbad gebaut wird, genau, sollten wir unsere Idee pitchen.
Wir kaufen einfach dieses Tropical Islands Ding.
Ja, sehr gut.
Dann freut sich auch Andrea Diener, dass da was Ordentliches reinkommt.
Ja, 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 die Sendung habe ich auch gehört.
Und ja, dann kommt da ein Spaßbad hin, genau. So, und damit sind wir wie immer bei der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Mir geht's heute nicht so gut, ich habe Kopfweh, die ganze Zeit schon.
Ach, das merkt man gar nicht.
Ja, ich bin tapfer. Doch. Wenn man genau hinhört, merkt man, dass ich nur Scheiße gelabert habe.
Ja, aber das hat Spaß gemacht.
Echt?
Ja, sicher. Also ich hatte Spaß.
Immerhin. Ja. Okay.
Nee, mir geht's prima. Mir geht's prima. Ich habe allerdings das Problem, dass ich morgen früh um 4 Uhr aufstehen muss. Und das setzt mich jetzt schon 12 Stunden vorher unter Druck.
Ui.
Ja, manchmal ist das halt so. Nee, mir geht's prima. Ich kann überhaupt nicht klagen. Ja.
Wunderbar. Und das ist deine vierte Sendung schon am Tage.
Stimmt, ist die vierte Sendung, die ich heute aufzeichne. Boah, furchtbar. Ja, jetzt ist mein Gehirn auch wahrscheinlich am Ende dann komplett im Arsch. Aber ich brauch's ja dann auch nicht mehr. Bis morgen früh um 6. Das war die Vrindheit. Alexandra Tobor, vielen Dank.
Dir auch, lieber Holger. Tschüss.
Und euch auch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.